Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen, wo immer Sie jetzt gerade stecken, im Auto oder zu Hause. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn sich ein Mädchen mit 14 dazu entschließt, Schauspielerin zu werden, dann ist das erstmal nicht ungewöhnlich. Wenn dieses Mädchen dann mit 17 ihre erste Gage für eine Rolle in einem Film mit Hollywood-Größen wie Elizabeth Taylor und Diana Rigg erhält, dann kann man das sehr wohl als einen guten Start in die Berufswelt nennen. Und wer meinen heutigen Gast heute viele Jahre später spielen sieht, der weiß, keine andere Berufswahl hätte diesen Menschen glücklicher gemacht.
Hörbar Rust. Heute mit
Leslie Malton, 53, Schauspielerin. Die Tochter eines Diplomaten und einer Maklerin erblickt in Washington D.C. das helle Licht dieser Welt. Früh steht für das zierliche Mädchen fest, ich werde Schauspielerin. Nach dem Abitur in Wien nimmt sie an Workshops und Seminaren teil, wird ab 1985 Mitglied des Wiener Burgtheaters, spielt mit Klaus-Maria Brandauer, arbeitet viele Jahre mit Georges Tabori und wird dem großen Publikum 1991 durch ihre Rolle im Wedel-Vierteiler Der große Bellheim bekannt. Seitdem heimst sie zahlreiche Auszeichnungen ein und löst beim Zuschauer stets das Versprechen ein, wenn ich hier mitspiele, wird das ein gutes Stück Fernsehen oder Theater. Wir sagen Servus und Welcome, Leslie Malton, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1.
Ja, willkommen nochmal hier
ja,
im Studio.
Dann Servus.
Servus. Ich weiß ja gar nicht, ob ich recht hatte damit, dass das die einzig mögliche oder die glücklichste Berufswahl geworden wäre. Gab es Alternativen jemals?
Nein. Eigentlich nicht. Ich meine, manchmal denke ich, ja, es wäre ganz interessant, so Restaurateurin zu sein, was aber eigentlich letztendlich auch mit dem Beruf zu tun hat, weil man ja immer wieder dran feilt und ändert und sucht, was nochmal drunter ist und Geschichten abnimmt. Also das ist schon was Ähnliches. Oder ja, dann wollte ich auch vielleicht mal einen Buchladen haben oder eine Galerie, aber das war nie ernsthaft, also nie so ernst wie der Wunsch, Schauspielerin zu sein.
Auch als Kind, also ich meine so diese Rollenspiele, die man einnimmt. Okay, was spielt man als Kind? Man spielt Prinzessin, man spielt, was ist man noch?
Naja, Krankenschwester. Natürlich, Stewardess und sowas. Ja, alles so ungefähr. Das hörte dann auf mit 10, würde ich mal sagen.
Stewardessen hatten ja damals noch dieses, damals sagt man auch noch Mannequin und nicht Model.
Ja.
Und Stewardessen waren so Halbgöttinnen. Ne?
Also, absolut, ja.
Die waren so, das waren perfekte Wesen. Wenn man heute fliegt, ist das so manchmal.
Also, ja, in der Tat. Da hat sich also der Berufs, also wie man aussieht und so, hat sich da doch ziemlich gewandelt. Man ist ja früher auch, weiß ich noch, meine Mutter ist noch mit Handschuhen geflogen, hat also Handschuhe getragen.
War sie Stewardess?
Nein, aber als man flog, also als Gast. Ne?
Man flog mit Handschuhen?
Ja, meine Mutter trug Handschuhe, man hat sich immer sehr fein angezogen und wenn man auch sieht, also nicht nur die Stewardess hat sich geändert im Laufe der Jahre, sondern auch der Passagier. Ich meine, mittlerweile sieht man ja Leute, die dann auch noch für die Babys irgendwie das Töpfchen noch mit ins Flugzeug nehmen, ne? Und dann oben in die Gepäckablage legen.
Und schon haben sie sich die ersten Feinde gemacht, weil diese modernen Eltern greift man auf diese Art und Weise nicht an. Sie hätten jetzt über den Fluggast sprechen müssen, der pauschal für 9 € nach Dublin fliegt.
Zum Beispiel auch.
Und kurz nach der Landung schon 2 Gin Tonic Intus hat. So, ja. Das ist unser Feindbild. Gut, um Sie ein bisschen näher kennenzulernen, also das mit den Handschuhen, das geht mir nicht aus dem Kopf, das passt aber jetzt so ein bisschen in das Bild, wenn ich mir vorstelle, Ihr Vater US-amerikanischer Diplomat, Ihre Mutter Wiener Maklerin, das klingt so komisch.
Nee, in Wien war sie nicht Maklerin, sie hat später hat sie in den USA hat sie Maklerei betrieben, aber sie ist gebürtige Wienerin und die haben sich in Wien getroffen, als mein Vater dort war.
Wie haben die sich kennengelernt?
Sie haben sich kennengelernt, indem meine Mutter bei American Express gearbeitet hat und mein Vater dort die Post abholte, seine Post. Damals war das ja, American Express ist ja auch eine Institution, die sehr, sehr viele Geschichten produziert hat, auch in der Literatur und so weiter und auch in Filmen, dass man halt dorthin, man konnte ja schreiben American Express Paris oder American Express Bombay und da ist man hingegangen und da war auch war die Post, die wartete dann auf einen. Und da haben sie sich kennengelernt oder sind sich begegnet, sie hat ihm die Post ausgehändigt und hat dann auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Und sie haben sich dann am 17. März, St. Patrick's Day, irgendwo auf einem Fest getroffen.
Zufällig.
Ja, also und da haben sie sich wieder erkannt natürlich.
In Wien,
ja, ja. Und dann ging es von dort weiter.
St. Patrick's Day feiert man doch als Österreicher nicht unbedingt, oder doch?
Nein, aber meine Mutter durch American Express, also da waren ja viele Amerikaner und so, und da gab es irgendwie so, also man nimmt ja die Feste, wie sie kommen, und feiert sie ja, das sind die Österreicher auch wie die Deutschen, und ja. Das war irgendwie so eine, was weiß ich, von den Amerikanern, die da waren, ja, haben sie gesagt, hat irgendeiner gesagt, ja, komm doch auch hin. Das Lustige ist, dass der Felix und ich, also mein Mann, uns auch am 17. März gefunden haben.
Wow.
Ja, das ist schon, als meine Mutter mir irgendwann sagte, ja, das war ja auch der Tag von uns. Das gibt's ja nicht. Ne?
Also dann müssen wir uns über diesen inhaltsschweren Tag noch mal genauer aufklären, weil ich über den St. Patrick's Day so gut wie gar nichts weiß.
Ich eigentlich auch nicht. Das ist ein irischer Feiertag. St. Patrick ist ein irischer Nationalheld. Warum, weiß ich nicht. Mhm. Es wird in den USA wird sehr gefeiert. Also da werden im Gegensatz, also zum Beispiel Halloween, da ist alles in Orange und so. St. Patrick's Day ist alles grün. Es gibt das vierblättrige Kleeblatt. Es gibt viel zu trinken, wie Whisky und so. Und der Leprechaun, das ist ja auch so ein irisches auch Heiligtum, dieser kleine Zwerg, der magische Kräfte hat und so weiter, der wird dann auch groß gefeiert, und mehr weiß ich eigentlich nicht.
Das reicht auch erstmal. Ich finde, das reicht erstmal. Gut, wir kommen mal zu Ihrem ersten Song, den Sie mitgebracht haben. Jimi Hendrix, Little Wing. Mhm. Wofür steht der? Steht der für irgendwas oder ist es einfach... Ja,
mit Hendrix bin ich groß geworden. Es war Musik, die ich gehört habe, als ich in meinen Teenagerjahren.
Ja.
Und dann dieses Lied Little Wing ist, finde ich, einer der schönsten Lieder, die es überhaupt gibt. Und es bewegt mich sehr. Und es erinnert mich auch sehr an meine Schwester. Das ist also When She Smiles. Das ist wirklich das ganz, When She Comes to Me and Smiles. Es ist einfach wunderschön. Es hat einfach einen Zauber,
okay. Das
ganze Lied. Und es ist oft, dass ich dieses Lied höre. Interessanterweise höre ich sehr oft, wenn ich Proben habe. Und dann, ich muss irgendwas rauslassen können. Und dann bin ich zu Hause und habe die Kopfhörer auf und hot einfach ab. Dreh es ganz laut und hör es mir irgendwie 27 Mal hintereinander an und hot einfach los, und danach geht es mir wieder sehr gut.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Schauspielerin Leslie Morton. Eben gerade haben Sie gesagt, dieses Lied... Das hören Sie, wenn Sie von Proben kommen, und jeder kennt das, wenn man die Kopfhörer aufsetzt und total aufdreht und lostanzt, am besten noch mit Funkkopfhörern. Man darf überhaupt nicht vergessen, vorher die Boxen auszuschalten.
Ja, das ist klar.
Das sage ich an dieser Stelle nochmal. Ich habe es schon irgendwann mal gesagt, weil mir ist das mal nachts passiert, dass ich wirklich dachte, oh Gott, okay, Rücksicht, natürlich kann ich jetzt nicht laut Musik hören, ich setze meine Kopfhörer auf. Und ich habe natürlich das Klingeln und das Bollern auch nicht gehört meiner Nachbarn, weil ich ja die Kopfhörer auf hatte. Und trotzdem weiß ich, dass Sie es ganz schön lange auch ohne Anlage aushalten können. Ich weiß nicht, ist Ihre inzwischen wieder repariert? Ein Jahr lang war die auf jeden Fall kaputt, oder?
Woher wissen Sie das denn?
Ich habe da so meine Methoden.
Ja, wir haben, ich glaube, es war im November oder Oktober, haben wir endlich wieder einen CD-Spieler gekauft.
Okay.
Ja,
na, Gott sei Dank.
Also, dass es wirklich jetzt über Anlage geht und nicht nur über Kopfhörer.
Haben Sie sich mit MP3-Playern übers Jahr gerettet?
Nee, ich habe halt zu Hause keine Musik gehört. Oder Schallplatte. Oder Musikkassetten.
Haben Sie noch, ja? Musikkassetten haben Sie noch.
Ja, aber die sind schon nervig, muss man sagen.
Man ist jetzt verwöhnt, ne?
Ja, also die waren immer nervig. Ja, dann sind sie rausgekommen, dann plötzlich haben sie sich verheddert und dann musste man sie mit dem Bleistift wieder aufzwirbeln und so weiter. Also die waren schon mühsam. Und wenn man ein Lied gesucht hat, dann musste man ja, bis es durchgeht, ne? Bis man endlich dann mittendrin ist von dem Lied, was man sucht, dann wieder zurück, dann ist man zu weit. Also das war, da sind die CDs schon besser.
Ich habe neulich zum wie ich auch wusste in dem Moment, zum letzten Mal eine Kassette aufgeschraubt. Also ich höre schon lange keine Musikkassetten mehr, aber sie waren so heilig, sie waren so wichtig für mich ein Leben lang, dass ich viel zu viel Respekt hatte, sie wegzuwerfen.
Ja, ich hab's
weil
auch.
Ich habe sie als Geschenk bekommen oder ich habe sie für andere gemacht oder ich habe sie für mich als Archiv oder wie auch immer. Die hatten Namen, die waren teilweise angemalt oder beklebt und deswegen konnte ich es natürlich nicht übers Herz bringen, die einfach wegzuwerfen. Und inzwischen gibt es ja Musikerkennungssoftware. Das war für mich, das gehört für mich zu den Top 5 der schönsten Erfindungen des Lebens, dass man wirklich sein Telefon, sein Smartphone, wie man sagt, gegen eine Box hält und plötzlich weiß, wie dieser Song heißt innerhalb von 10, 20 Sekunden. Und daher habe ich so ein paar Musikkassetten noch so rübergerettet und habe mir gedacht, gut, da muss ich so nach und nach die abhören und mal hören, was das für Interpreten waren und
also
so weiter.
Also es funktioniert auch über eine, also es geht über Lautsprecher.
Es geht nur um das, was das Smartphone hört. Ganz genau. Es geht nur um das, was aus der Box kommt.
Ah, ja.
Und deswegen, und da war eine dabei, die habe ich auch noch vor meinem inneren Auge, die war halt, dadurch, dass ich die nicht in Boxen aufgehoben habe, dann verkleben die irgendwie. Und dann konnte ich die nicht abspielen, dann habe ich sie aufgeschraubt, wirklich wie so ein Herzchirurg mit so einem kleinen Schraubenzieher und habe sie dann, das gehört zu den nervigsten Dingen der Welt, wer das jemals gemacht hat, der weiß, wovon ich spreche, dass man das ja dann dieses Band zusammenkleben muss, so ganz dünn mit einem dünnen Teser und abschneiden mit der Nagelschere. Und es dauert 2 Stunden. Und ich habe das wirklich nochmal fotografiert, weil ich wusste, das ist das letzte Mal in meinem Leben, dass ich sowas tun würde.
Aber was für Zeit wir früher uns genommen haben für diese Sachen oder hatten, um sie uns zu nehmen.
Ja, Musik war sehr, sehr, also ich weiß nicht, da kann man sagen kostbarer. Auf jeden Fall ist es ja jetzt viel schneller.
Ja.
Also ne, man wird so, man hört etwas, man kann es sich sofort besorgen digital. Man sieht was im Fernsehen, weiß sofort, Soundtrack kann ich mir jetzt innerhalb von einer Minute runterladen.
Ja, es ist einfach schnell runtergeschluckt, die Musik. Die bleibt einfach nicht mehr so lange. Also ich habe gemerkt, dass früher mit Platten angefangen, wie oft habe ich es gehört, wie lange saß ich da mit dem Plattencover und habe gelesen und habe mir, oder einfach das Bild von dem Künstler angeguckt, eine Stunde lang und mich in dieses Gesicht hinein vertieft und so. Und die Fantasie blühte da. Passiert das kaum noch.
Aber liegt das an uns oder liegt das an der Musikindustrie? Weil theoretisch könnten sie das jetzt ja auch noch machen. Also jede CD hat ein Booklet und da stehen unter
Aber erstmal das Ding da rauszufriemeln.
Och, also,
aber, und wieder reinzufriemeln ist noch schlimmer.
Das lasse ich als Ausrede aber nicht gelten. Also so ein Booklet beinhaltet unter Umständen ja noch mehr Informationen, als so ein Plattencover es getan hat. Und theoretisch könnte man das ja jetzt ja auch machen. Ich habe das Gefühl, wir hatten früher weniger Geld und deswegen waren die kostbarer. Man hat CDs auch noch ganz durchgehört, man hatte weniger CDs und es gab Konzeptalben. Da war es wichtig, dass Songs hintereinander kamen, dass man sie versteht.
Oder eine Anthologie zum Beispiel. Ja. Greg Allman, The Allman Brothers Anthology und so weiter. Da habe ich ja Stunden drin gelebt.
Aber es ist ja nicht weg. Also mit diesem ganzen Fortschritt, wir tun immer so, als wäre das jetzt nicht mehr greifbar. Es liegt ja an uns, genau das.
Ja,
wir
stimmt.
können es in jeder Minute wiederbeleben, genau so. Aber wir haben vielleicht inzwischen andere Interessen oder weniger Zeit.
Ich wollte es letztens machen mit der neuen LP von der Adele. Da sind nur Fotos drin. War ich völlig enttäuscht, weil ich finde die so klasse. Diese Stimme ist enorm. Was für eine Kraft die hat und was sie singt. Und die ist so jung und die Lieder sind so reif, also so voller Lebenserfahrung. Und ich wollte nochmal richtig genau die Texte lesen. Es ist kein einziger Text drin.
Gut, jetzt tun Sie nicht so beleidigt, denn das Internet, das auch in die Top 5 der besten Erfindungen des Lebens gehört, birgt jeden Text. Sie können sich jeden Text in jede beliebige Sprache übersetzen lassen. Sie können die Liedherkunft erfahren. Sie können tausende von Interviews
plötzlich
lesen.
Aber ich kann mich doch nicht mit meinem Rechner hinkuscheln.
Nö, Sie können es notfalls ausdrucken. Dann machen Sie sich so ein Earl Grey, dass Sie aussehen wie die Leute in der Werbung, wenn Sie entspannen, so mit einer schönen Decke, mit einem Plate.
Die ganze Kunst, die so bei einer Schallplatte drauf war und so, oder auch bei einer CD normalerweise.
Ich sehe schon,
damit bin ich nicht zu locken.
Alles klar, die Vinyl-Nostalgiker. Gut, wir sind auch schon tatsächlich beim nächsten Lied, das Sie mitgebracht haben, No One Above You. Da war es Ihnen fast egal, ob wir die Version von Van Morrison oder Rod Stewart nehmen.
Die von Rod Stewart ist noch schöner.
Warum hat es dieses Lied in Ihre Auswahl geschafft?
Dieses Lied hat es in meiner Auswahl geschafft, weil der Felix hat es mir kurz nachdem wir uns gefunden haben, mal vorgespielt. Und es hat genau das beschrieben, was uns verbindet und wie wir zueinander sind. Also es ist eigentlich das schönste Liebeslied, das ich kenne.
Also wenn es irgendwann mal heißt, Schatz, Sie spielen unser Lied, dann wird es das sein.
Das auf jeden Fall ist das allererste, ja. Und das, ist wirklich der ganze Anfang von uns. Und dann, witzigerweise, also er hat mir die Van Morrison vorgespielt und ich habe dann irgendwann mal kurz danach die von Rod Stewart gehört und habe gesagt, aber die ist noch toll.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten halben Stunde mit der Schauspielerin Leslie Malton und einem Griff aus meiner Musikkiste Conga von den Holidays. Was wären wir ohne unsere Hörer? Wie schön, dass gleich 85 Leute angerufen haben, um uns mitzuteilen. Also St. Patrick war der erste christliche Missionar in Irland im 5. Jahrhundert.
Ah, vielen Dank an Gott die Zuhörer, auch von meinerseits.
Vielen Dank, toll. So, jetzt aber zurück zu Ihnen. Am 15. November 1958 kamen Sie in Washington, D.C. zur Welt.
Sehr richtig.
District of Columbia. Aber ich habe auch noch mal nachgeguckt. Das ist eigentlich denkt man müsse wissen, was DC heißt. Und wahrscheinlich wissen es auch 50% der Hörer, aber 50% vielleicht auch nicht. Und es herrscht ja ein kleiner Glaubenskrieg, warum es DC heißt. Also District of Columbia soll aber eigentlich auf dem Gebiet des Staates Virginia liegen. Was haben Sie über diese Gerüchte in Erfahrung bringen können, Frau Morton?
Also es liegt in Virginia. Also es liegt eigentlich teilweise in Virginia und teilweise in Maryland. Also West Virginia und Maryland. Und es ist eben ein Distrikt. Es ist kein Bundesstaat. Es ist zwar die Hauptstadt der Vereinigten Staaten. In Deutschland sagt man immer Washington und meint sofort Washington D.C. Es gibt aber auch den Bundesstaat an der Westküste, Washington State. Also in den USA sagt man eigentlich D.C. dann. Oder meistens sagt man, I was born in D.C. Damit weiß jeder, was gemeint ist. Und ich weiß selber nicht genau. Ich habe mal irgendwas gelesen mit Columbia, British Columbia in Kanada. Und das ist weil ja die Engländer ja rübergegangen sind, ja irgendwann einmal und wollten das ja alles für sich ja auch erobern, haben sie das irgendwie davon abgezweigt, dass es nicht British Columbia, sondern nur ein Distrikt, also ein Bezirk sozusagen von Columbia in. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht.
Ich werde versuchen.
Ich merke, dass ich die Wurzeln meiner ganzen Halbinformation, ich muss nach Hause gehen und studieren. Das ist ja furchtbar.
Ich werde versuchen, Ihnen möglichst viele Fragen zu stellen, in denen amerikanische Wörter vorkommen als Antwort. Sagen Sie nochmal Maryland für mich.
Maryland.
Oh, wundervoll. Wenn Sie zu Hause jetzt auch Maryland sagen, so doof wie ich und nicht so charmant wie mein Gast, dann liegt es daran, dass hier aber auch wirklich US-amerikanische Wurzeln zugrunde liegen. Also nochmal zurück zum Vater. Charles Trafford Morton.
Junior, weil wenn ich ein Junge geworden wäre, hätte ich Charles Trafford Malton III geheißen. Das ist natürlich, meine Mutter war sehr froh, dass ich ein Mädchen war. Ich auch.
Ihre Mutter kann auch eigentlich sehr froh über ihren eigenen Namen sein. Also Helga Barbara Buzzetti oder Buzzetti.
Buzzetti.
Buzzetti. Ja. Italienische Vorfahren?
Ja, aus der italienischen Schweiz, also sind von Milan hoch und haben sich dann in der italienischen Schweiz in Mesocco angesiedelt und dann sind sie irgendwann weiter nach Österreich.
Also eine bunt zusammengewürfelte Familie. Das klingt schön. Und ich müsste von Ihnen noch mal ganz kurz wissen, wie wird man eigentlich Diplomat? Also als Ihr Vater in Wien war er schon Diplomat, als er Ihre Mutter kennenlernte?
Ja.
Was macht einen zu einem Diplomat? Was muss man mitbringen und wer bestimmt, dass man Diplomat wird?
Das hat Interesse an anderen Ländern damit zu tun. Mhm. Das hat natürlich auch das Interesse, das eigene Land zu vertreten in anderen Ländern. Historiker, also er ist auch Historiker, er war politischer Historiker. Also der Zweite Weltkrieg und so Ostblock waren für ihn sehr interessante Felder, die ihn beschäftigt haben. Er sprach auch Deutsch und somit war er auch in Berlin und in Wien. Und das sind so eigentlich die Sachen, die man braucht. Also ein Geschichtsinteresse, historisches und Interesse für andere Länder, andere Kulturen auch.
Hat man diese Immunität dann auch?
Man hat, also damals, das ist ja lange her, seitdem mein Vater Diplomat war und ich auch in die Ehre kam, diesen Pass zu besitzen. Da hatte man damals diplomatische Immunität, Diplomatic Immunity. Ja.
Ich komme deswegen drauf, weil ich neulich so einen Bericht in der Zeitung gelesen habe, dass hier unglaublich viele, auch ziemlich gefährliche Verkehrsdelikte nicht geahndet werden können, weil die Leute, die hier diplomatische Immunität genießen, tatsächlich die Regeln außer Kraft setzen teilweise. Und ich habe das neulich mal tatsächlich im eigenen Leibe erlebt, dass so ein Typ vor mir auf die Gegenfahrbahn völlig willkürlich fuhr, weil er keine Lust hatte, auf Grün zu warten und dann diese Ampelinsel umfahren hat. Ja. Und ich habe gedacht, dass mein Herz schlug im Hals. Ich hatte so eine Wut auf diese drei Typen, die da drin saßen, so Testosteron-Bomber, dass ich mir das Kennzeichen aufgeschrieben habe, wie so eine Hausmeisterin aus der Lindenstraße. Und habe dann einen Freund angerufen, der im Auswärtigen Amt arbeitet und der mir dann sagte, das sind, ja, kann man nichts machen. Also,
aber das ist Schofel. Ich meine, das ist absolut indiskutabel.
Schofel. Was ist Schofel? Was heißt das?
Schofel, also es ist indiskutabel, das macht man einfach nicht. Man hat ja auch, also als Diplomat ist man ja auch Repräsentant seines Landes und man ist Gast in einem anderen Land und man hat da gewisse, man hat die Gesetze zu respektieren und die Kultur zu respektieren. Das finde ich unmöglich, sowas. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung.
Ich schließe mich an. Wer war oder ist Antonia? Oder Antonia.
Antonia, das bin ich. Also mein Opa, mein Wiener Opa hieß Anton.
Ah, danach wurden Sie im zweiten Namen benannt.
Ja, weil wie gesagt, als Junge wäre ich ja nach meinem Vater benannt worden und somit hat man mir jetzt also den Opa bei mir weiterleben lassen mit Antonia.
Ihr erstes Berlin-Erlebnis, an das werden Sie sich wahrscheinlich nicht erinnern. Sie waren ein halbes Jahr alt, glaube ich, als Ihre Eltern zum ersten Mal mit Ihnen nach Berlin fuhren oder kamen und blieben?
Flogen mit Handschuhen.
Mit Handschuhen, natürlich, ja. Ich weiß nicht, wer die Serie Mad Men kennt, der wird jetzt genau wie ich und mein Freund Markus vor dem inneren Auge diese wunderschönen Frauen haben mit ihren Handschuhen, ihren tollen Frisuren, ihren Taillen und ihren tollen Oberweiten und so. War dieser erste Berlin-Besuch schon ein längerer Aufenthalt?
Der war schon hier. Also wir sind hierher gekommen, also ich auch, aber meine Eltern sind hierher gekommen, das war sein erster Posten, nachdem ich auf die Welt kam.
Und wie lange sind Sie hier geblieben?
7,5 Jahre. Meine Schwester wurde hier auch geboren.
Und dann ging es aber erstmal wieder zurück nach Boston oder nach New York?
Nein, nach Washington.
Nach Washington.
Ja, also Maryland, Washington.
Oh, Maryland. mit 7,5. Das heißt, Sie sprachen schon, denke ich mal, perfekt Deutsch, denn Sie sind in Deutschland, das war Ihre erste Sprache.
Also, das ist ja auch ein bisschen hybrid zu sagen, aber das waren meine ersten Worte, waren Deutsch. Und ich hatte zwei Buddelkastengefährten, wie man hier in Berlin sagt. Und es waren Berliner Jungs und mit denen habe ich gespielt. Also es war wirklich zweisprachig. Mit meiner Mutter habe ich Deutsch gesprochen, mit der Wiener Oma, die kam zu Besuch und so mit den Kindern in meiner Umgebung. Aber ich ging auch zur Nursery School. Und ich war dann auch in den ersten Jahren, hieß es ja die German-American School. Und dann als Kennedy kam, hieß es ja die John F. Kennedy Schule. Und da war ich auch. Und da waren wir auch. Ich glaube, mein Jahrgang war der erste Jahrgang, wo alles bilingual war. Mhm. Also man wurde auf Englisch und auf Deutsch unterrichtet.
Bevor es jetzt zurückgeht nach Maryland, hören wir das nächste Lied, das Sie mitgebracht haben. Easy von Lionel Richie.
Ah, ja.
Warum?
Das ist Boston. Da hatte ich eine ganz, ganz süße, also war ich im College, in Emerson College.
Danke, danke für all diese Worte.
Und da hatte ich ein Zimmer, es war ein großes Zimmer in so einem altenglischen Haus in Back Bay, Newbury Street, Corner of Fairfield. Und das hatte auch ein Erker, das Zimmer. Und da waren diese drei Fenster. Und da saß ich immer und habe dieses Lied immer sonntags gehört natürlich, because I'm easy like Sunday morning, und saß in diesem Fenster und habe rausgeschaut, es war auch im vierten Stock oben, und schaute über die Dächer von Boston und war einfach glücklich. Ich fand dieses Lied, das ist auch für mich so die Quintessenz eines wunderschönen Sonntags.
Und Sie haben sich richtig vorbereitet, also offensichtlich, Sie haben so ein Setting geschaffen für dieses Lied. Sie haben doch auch auf einer irischen Wiese mal James Joyce gelesen, oder?
Ja, genau, als ich mit dem Radl in Irland war, genau.
Also Ihr Leben? Das Leben einer Innenarchitektin.
Naja, okay. Schauspielerin baut halt sich ihr Bühnenbild.
Das ist doch super, dass wir so einen Sonntagssong in einem Sonntag spielen. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl damit. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Leslie Morton. Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, mich für all die freundlichen E-Mails zu bedanken, die immer wieder kommen. Auch zum Jahreswechsel jetzt vielen Dank, ihr Hörer überall auf der Welt, denn durch den Podcast ist ja diese Sendung auch überall hörbar. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was ist denn nochmal ein Podcast? Das ist sowas wie unsere Sendung als Hörspiel. Das können Sie kostenlos aus dem Internet heraussaugen, wenn Sie einen MP3-Player haben. Und wie das genau geht, das erklären wir Ihnen gerne. Schicken Sie eine E-Mail an hörbar@radio1.de und da schickt die reizende Redakteurin Miriam Ihnen sicherlich sofort eine schlüssige, einfache, handhabbare Antwort zurück. So, Leslie sings. Ja, ich habe gerade gefragt, ob sie auch singt, weil sie so eine schöne Stimme hat und auch, sie machen ja auch viele Hörbücher. Aber zu so einem Gesangsabend ist es noch nicht gekommen und dann haben sie mir gleich vorgeschlagen, eigentlich haben wir uns auch eben geduzt, wir ziehen das jetzt mal durch, ja?
Ja.
Hast du vorgeschlagen, so einen Abend zu machen, Leslie sings.
Leslie sings not.
mit einer Showtreppe hast du gleich gesagt.
Ja, genau.
Und dann
die ich dann runterkullere.
So.
Und
und ich habe gedacht, es gibt, glaube ich, genau zwei Typen Frauen, nämlich die einen, die sagen, ja, eine Showtreppe und ein Kleid mit Pailletten. Und der andere Typus Frau sagt oder verbindet mit Showtreppe sofort runterstürzen. So wäre ich, glaube ich, auch.
Ich bin dann doch eher fürs Komische.
Wenn auch unfreiwillig.
Ja.
So, also es ging mit 7,5 zurück in die United States.
That's right.
Nach Washington. Mhm. Ein Abschied unter Tränen?
Kann ich mich nicht erinnern. Also okay. Da war ich zu klein. Aber als wir von Washington D.C. dann nach Wien gegangen sind, das war unter Tränen.
Wie lange bist du da geblieben mit deiner Familie?
Wir waren 3,5 Jahre drüben. Also das heißt mit 11,5. Also ich war fast 8, als wir rübergingen. Mit 11,5 sind wir dann nach Wien. Und das war tränenreich, weil da waren die Freundschaften anders. Mhm. Also da ist man einfach auch älter und hat mehr Verbindungen hat mehr Bezug zu gewissen Sachen. Also auf jeden Fall war das bei mir so.
Was warst du denn für ein Mädchen? Was würdest du sagen? In der Rückschau oder von dem, was man dir erzählt?
Das ist eine interessante Frage.
Wissbegierig, kann ich mir vorstellen.
A good girl.
A good girl.
Ja, I was a good girl. Also ich war sehr verantwortungsbewusst. Das würde ich mal sagen, ich hab gern gespielt. Wissbegierig war ich auch. Neugierig immer noch im Rahmen sozusagen und wissbegierig auch in dem Rahmen der Höflichkeit. Also ich war, glaube ich, war sehr gut erzogen.
Also du sagst, mir fiel eben schon auf, als du sagtest, I was a good girl, hast du es eher mit so einem negativen Touch gesagt. Ja. Also hast du das Gefühl, du bist zu genügsam gewesen, zu gut erzogen damals?
Genügsam würde ich nicht sagen, aber ich war sehr gut erzogen. Also ich quasi so, man redet erst, wenn man angesprochen wird und immer sehr höflich und Knicks und so weiter.
Da ist ja nicht alles verkehrt, ne? Also dass man bestimmte Regeln und Höflichkeiten und so, das ist ja eigentlich auch ein schöner Kodex, wenn man dann auch irgendwann älter ist und auch weiß, wann man den brechen kann und wie weit man sich auch vorwagen kann. Wenn du das so sagst, dann klingt es danach, als hättest du eine Zeit lang gebraucht, diese Sachen erstmal aus dir rauszukriegen.
Ja. Also ich finde es absolut richtig, dass man diese Struktur hat und dass man diesen Weg hat, den man gehen muss. Es wäre aber schön gewesen, wenn es auch nicht so immer nur auch zu Hause gewesen wäre. Also dass man weiß, wie man sich in der Umwelt bewegt, das finde ich unerlässlich und ganz, ganz wichtig. Ist leider etwas, was heutzutage rar geworden ist und man freut sich heutzutage über einen jungen Menschen, der wohlerzogen ist und der einfach Manieren hat und im Gegensatz früher war es genau umgekehrt, da hat man also so ein bisschen so die Nase gerümpft, wenn jemand das nicht hatte. Und es ist natürlich eine große Hilfe im Lebensweg, also auf dem Lebensweg, dass man weiß, wie man sich zu verhalten und zu benehmen hat. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es zu Hause etwas freier gewesen wäre. Also meine Eltern waren konsequent in ihrer Inkonsequenz, waren gleichzeitig auch sehr strikt. Also es war...
Das muss ich jetzt erstmal verstehen. Konsequenz in ihrer Inkonsequenz, das heißt...
Also zum Beispiel, ich war nicht gut in der Schule in Wien. Mich haben viele andere Sachen interessiert, nicht das Akademische.
Zum Beispiel?
Die Jungs, kiffen, Party, trinken. Also okay.
Wir reden jetzt aber von deiner zweiten Wiener Zeit, um das nur auch kurz zu sagen. Noch nicht mit 7.
Nein, war Berlin. Das war Berlin.
Mit, ach ja, stimmt, das war Berlin.
Mit 7,5, okay. Ja, ist schwierig. Sind wir von Berlin nach USA. Okay. Nee, Wien kam danach. Und da habe ich auch so berühmte blaue Briefe bekommen von der Schule und auch, wo sie gesagt haben, also wenn sie das in diesem Quartal nicht schafft, dann muss sie sitzen bleiben und so weiter. Und mein Vater hat dann die Methode gehabt, hat er gesagt, okay, mein Vater, wie gesagt, Historiker, liest diese Bücher und ich werde dich prüfen, ich werde dir Fragen stellen. Und ich habe das erste Buch genommen und bin ungefähr nach dem 5. Satz eingeschlafen. Und dann habe ich mich gezwungen, ich glaube, ich habe 10, vielleicht 12, gar 15 Seiten gelesen und habe geschüttelt. Also ich war wirklich am Zittern, als er mir dann Fragen stellte und so weiter. Und das hat er einmal gemacht und nie wieder. Aber ich hatte so einen Schiss vor ihm, dass ich dann mich doch in der Schule, also doch mehr eingesetzt habe, dass ich das ja dann doch geschafft habe.
Also dann hat das doch ein bisschen auch was mit der Autorität zu tun und dem Vater gefallen oder sich diesen Repressalien nicht aussetzen wollen. Aber was denkst du, warum er es danach nie wieder gemacht hat? Weil du ihm leid getan hast?
Weil er inkonsequent war.
Oder weil du ihm leid getan hast? Nee. Oder gesehen hast?
Nee, ich habe ihm nicht leid getan.
Nein. Okay. Listen to the Music hast du mitgebracht von den Doobie Brothers.
Oh yeah. Weißt du, was ein Doobie ist?
Nein, aha. Touché.
Doobie's a joint.
Ein Joint?
Mhm.
Ach, guck dir das mal an.
Mhm.
Dann müssen wir das piepen. Die Doobie Brothers. Stimmt, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Okay, verkiffte Musiker, Listen to the Music. Und gibt's dazu einfach spielen? Einfach spielen so?
Oder ja, das war sagen? Halt meine Wiener Zeit. Also so mitunter, so Hendrix, Doobie Brothers. Ich glaube, die Auswahl erzählt einiges. Und ist einfach gute Tanzmusik auch. Ja. Also konnte man gut abhotten zu. Und ist ein gutes Lied.
Willkommen zurück. Danke, liebe Hörer, dass Sie nachgereicht haben, dass ein Doobie ein zweiblättriger Joint ist. Ansonsten wollen wir hier natürlich keine Rauschmittel verherrlichen, sondern lieber ganz schnell Musik spielen. Ich bedanke mich bei Lutz Lehmann, der eine ganz nette E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, Mensch, ich mag ja auch immer die Musik, die du mitbringst, Bettina. Hier mal eine Anregung, ich könnte mir vorstellen, dir gefällt. Bo Kaspers Orchester. Schön skandinavisch geschrieben irgendwie. Wenn ich jetzt noch diesen Titel vorlesen soll. Ach, das gebe ich einer Amerikanerin. Leslie, würdest du das bitte für mich vorlesen? Wie wird das ausgesprochen auf Dänisch-Schwedisch?
Komm ochal om mig.
Gut, das, so heißt der Song. Viel Spaß dabei. Radio 1, die Hörbarust, das war Bo Kaspers Orchester, dabei bin ich noch ganz sicher. Und komm auch Harlem Mai oder so ähnlich,
schöne
heißt das
Nummer.
Lied. Sehr schöne Nummer. Vielen Dank also nochmal. Auch ich freue mich über Ihre außergewöhnlichen Musikwünsche, wenn Sie möchten. Nee, nicht Wünsche, nein, nicht Wünsche ausdrücklich, sondern Vorschläge oder Ideen. Schicken Sie eine E-Mail bitte an hörbar@radio1.de. Ich würde mich sehr freuen. Schöne neue Musik. Ist ja immer was Tolles. Die Schauspielerin Leslie Moulton ist heute hier. Und bevor wir jetzt dann doch in größeren Schritten mal etwas gegenwärtiger werden, deine erste bezahlte Rolle hattest du gleich in so einem Knallerfilm, in puncto Name-Dropping jedenfalls.
In puncto Name-Dropping, ja.
1976, Little Night Music mit Elizabeth Taylor. Nein, sag du.
Elizabeth Taylor.
Und?
And?
And Diana Rigg.
Oh my God.
Len Carey, Stephen Sondheim wrote the music. Okay. And Hal Prince directed it. Aber wir haben, das wurde in Wien gedreht, wir haben die Elizabeth Taylor dann Lieselotte Schneider genannt.
Dann doch. Du warst 17?
Ja.
Und zuerst gar nicht unbedingt für eine Rolle vorgesehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Richtig,
du hast dich da so rangerobbt. Erst hast du, und ich weiß, du hast das schon einmal erzählt, aber wenn du diese Geschichte in zwei, drei Sätzen nochmal zusammenfasst.
Nein, es war ganz kurz. Die sind gekommen, um diesen Film zu drehen, United Artists. Und da gab es eine Schauspielerin, die Hermione Gingold, die international bekannt ist durch die Großmutter in dem Film Gigi. Zum Beispiel, sonst kennt man sie hier nicht so sehr. Und sie war damals schon betagte 182 und sie brauchte jemand oder wollte jemand, der Englisch und Deutsch spricht und der sozusagen ein bisschen ihr zur Seite steht. Und sie hatte so einen Hund, der dann auch starb.
Nein, das darfst du doch noch nicht erzählen. Das ist doch die Geschichte.
Also nee, die ganze Geschichte kann ich nicht erzählen, der hat viel zu lang.
Bitte, du wurdest engagiert, um auf ihren Hund aufzupassen.
Ja, genau.
Und dann ist der Hund plötzlich in deiner Obhut krank geworden, was natürlich schrecklich ist.
Der Hund war ja schon 17. Ich glaube, der Hund war älter als ich.
Okay.
Und war blind, taub, blind auf einem Auge, taub. Und hatte das eine Bein hinten, also ging nur auf drei Beinen und abgesehen, und dazu war auch sein Kiefer noch zusammen mit Draht noch irgendwie so zusammengeschraubt. Und dieses Tier, weil Hermione nicht flog, sondern mit dem Schiff rüberkam von New York, ist geflogen und hat sich offenbar unterwegs in dieser Tierhütte im Flugzeug hat sich erkältet und also verkühlt, wie man in Wien sagt, und durfte nicht gewaschen werden. Und es war ein Miniature Yorkie, also diese Miniatur Yorkshire Terriers, und hatte natürlich das kleine obligatorische rosa Schleifchen im Haar. Aber diese Haare waren natürlich fettig und strähnig und es roch auch nicht mehr so gut. Und naja, also so fing es an. Und eines, um es wirklich abzukürzen, eines Tages habe ich den Hund dann so ein bisschen im Flur, wo ich gewohnt habe, auf und ab spazieren geführt, weil auf der Straße ging das ja nicht. Ich hätte ja einen Windstoß kommen können, dann wäre er auf der Seite gelegen. Machte plötzlich so, fällt um und, entschuldige mich, ich sage, spuckt sowas Rosanes aus.
Ach.
Ja.
Das ist mir neu. Diesen Teil der Geschichte kannte ich noch nicht. Ich dachte, du erzählst jetzt, wie du erster Klasse mit diesem Hund.
Ja, das kam mir dann. Wir sind zum Tierarzt gefahren und der Tierarzt hat gesagt, ja, also Nierenversagen, weiß nicht, was ich machen kann. Das ist ja alles in Wien. In der Zwischenzeit wurde Hermione vom Arzt versorgt und hat irgendwie so eine Beruhigungsspritze bekommen. Und ich habe den Hund über Nacht bei mir gehabt, im Pulli von der Hermione, weil es nach Hermione roch. Und das war beruhigend für Missy, hieß der Hund. Und dieses Tierchen ist wirklich noch auf den letzten Beinen, den drei, die es hatte, immer aus diesem Wäschekorb, das ich hatte, immer wieder rausgeklettert. Ja. Und ich habe jede zwei Stunden salzlose Hühnersuppe mit der Pipette eingeträufelt, damit es noch Nahrung kriegt. Morgens um 6 klingelte Sturm bei mir an der Tür. Hermione kommt rein und sagt, Darling, where's the dog? Give me Missy. Und ich gebe ihr Missy und sie plumpft mit dem Hund auf mein Bett und sagt, I want you to ride Missy to New York. I want you to take her to the vet. Hermione war Engländerin, wohnte aber seit Jahrtausenden in New York. Und so flog ich mit 17 Jahren um 9.20 Uhr oder sowas, erste Klasse von Wien mit dem Hund nach New York. Erste Klasse Pan Am, waren vielleicht 3 Reihen oder sowas. Und dieser Hund, ich war die Einzige in erster Klasse. Und dieser Hund hat auch zweimal aufgehört zu atmen während dieser Reise, ja. Wobei ich also so Herzmassage und die Stewardess gab mir dann so eine Sauerstoffflasche hinein. Und die war ja größer als, also diese Maske war größer als der Kopf von diesem Tier. Es war furchtbar, es war so schlimm. Und dann irgendwann, als es das zweite Mal aufhört, hat die Stewardess dann über die Lautsprechanlage im Flugzeug gesagt, der ist ja vielleicht ein Arzt.
Nein.
Und dann kam kein Arzt, sondern eine kleine amerikanische Omi mit Hosen an und sonst, well, you know, I'm not a doctor, but I have an aspirin. Aspirin, ne, was natürlich nicht viel brachte. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich kam in New York an, der Hund lebte noch. Und da war the vet, also der Tierarzt von Missy. Ein sehr fescher, das habe ich auch schon damals erkannt in meinen 17 Jahren, ein sehr fescher Mann in meinem Jaguar.
Hallo.
Ja, ne? Und ich bin auch gar nicht über den Zoll. Ich habe keine Ahnung. Die haben mich da irgendwie rausgepflückt. Ich hörte nur meinen Namen in Kennedy Airport. Leslie Malton, please come here, over here. Und so und ich so mit diesem Hund. Und ja, ich war 36 Stunden in New York, habe den Hund abgegeben und sie starb in der Nacht. Aber nicht in meiner
Gott sei
nicht
Dank
in meiner
Obhut. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, ja, oh Mann. Ja.
Und dann bin ich zurückgeflogen und es war natürlich große Aufregung am Set. Und Diana Rigg hat mich gesehen dann am übernächsten Morgen völlig übernächtig. Und sie hat mich gesagt, oh, you poor darling. Und ich, oh yes. Ja, bei Diana Rigg fand ich ja wirklich, also ich wäre auf die Knie gegangen. Und Liz Taylor hat dann der Hermione, das war wirklich sehr, sehr nett, hat ihr einen neuen Hund geschenkt, einen Yu Shih Tzu. Und den hat sie Lady genannt. Sie war sehr einfallsreich mit den Namen.
Was da rechts und links für neue Geschichten abtropfen an so einer kleinen Geschichte, von der ich wirklich nur ein Hundertstel kannte.
Woher kennst du die denn?
Du hast das einmal erzählt und ich will auch nicht, dass du das jetzt nochmal erzählst und vor allem nicht in dieser Ausführlichkeit. Das ist exklusiv jetzt hier bei uns gelaufen, nur dass das klar ist. Das verfilmen wir auch. Das ist eine super Geschichte für einen Kurzfilm. Danke, dass du da ins Detail gegangen bist. Wir weichen aus in die Musik in etwas, oh nein, da fließen auch Tränen, allerdings Tränen der Traurigkeit. Nothing compares to you. Ah, ja. Sinead O'Connor.
Sinead.
Ach, wirklich?
Sinead.
Und ich dachte, ich mache es richtig, indem ich dieses, irischen Bogen da rein. Nein, Sinead. Ja. Danke, dass du mich hier so bloßstellst.
Entschuldigung, ja, das war nicht höflich von mir, Verzeihung.
Ist ja kein Ding, du erzählst ja dafür auch ganz gute Geschichten. Lach du nur.
Ja, aber es ist auch, die irischen Namen sind auch wahnsinnig schwer.
Wie spricht man jetzt Ralph Fiennes aus?
It's Ralph Fiennes.
Ralph Fiennes.
Ja, Fiennes.
Auch Ralph Lauren.
Ja, der ist Amerikaner. Ralph Lauren. Ralph Lauren? No, Ralph Lauren. Das weiß ich gar nicht.
Und gibt's noch irgendwas Irisches, was du uns jetzt mal richtig, endlich mal richtig an die Hand geben kannst, Miss St. Patrick?
Go to Ireland. It's a lovely place. It's grand.
Alles klar. Nothing compares to you, Sinead O'Connor. Ohne irischen Kringel im Namen, weinend, ohne Haare. Sie hat ja gerade geheiratet. Es heißt, sie hätte sich wieder getrennt, aber nein, sie hat wieder zu ihm gefunden. Und deswegen hören wir dieses Lied mit einem lachenden und einem weinenden Ohr. It's been 7 hours and 15 days. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, mitgebracht von Leslie Malton. Nach dem Film, also es stand ja sowieso fest, du wirst Schauspielerin. Du hast verschiedene Workshops und Seminare belegt, auch in Amerika wiederum, glaube ich,
ja,
ne? Und
ich
in England.
Ging dann danach, ich ging nach Drehschluss, ging ich nach USA.
Okay, bist du aber nicht geblieben, bist zurückgekommen nach Deutschland und bist dort zum Wiener Burgtheater gekommen, 1985.
Ja, also ich bin 78 nach Berlin gekommen. Im September 78 und bin erst 85 dann nach Wien. Aber ich hatte hier schon gearbeitet dann.
In Wien dann an der Seite einer Diva, Klaus-Maria Brandauer. Das ist ein Mensch, mit dem man wahrscheinlich können muss. Also im Zweifel, wenn man Glück hat, profitiert man von seiner Stärke und seiner Erfahrung. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich aussucht, ob man an seiner Seite geduldet wird. Das weiß ich aber nicht, ob ich das jetzt überinterpretiere. Das klappte offenbar mit euch beiden. 4 Jahre, glaube ich, habt ihr zusammengearbeitet, ne?
Ja, also Hamlet wurde 4 Jahre gespielt, genau. 100 Vorstellungen an der Burg. Und das war damals auch, glaube ich, das erste Mal, dass ein Stück so lang gelaufen ist. Da ist das Burgtheater, ob es es noch hat, ich gehe fast davon aus, hat für jeden Abend hat es so ein es ist nicht DIN A5, es ist auch nicht DIN A4, also irgendwie so ein Plakat. Und da steht immer drauf, was spielt. Und die sind so Recyclingpapier, ne? Also so nicht weiß. Und fürs 100. hatten wir eins in Gold.
Das ist dir in Erinnerung geblieben.
Ja, habe ich auch noch irgendwo zu Hause, weil das war wirklich was ganz Besonderes.
Und dann kam die Zusammenarbeit mit Georges Tabori. Mhm. 8 Jahre. Er hat dich auch irgendwohin mitgenommen. Wohin?
In Wien haben wir angefangen und dann sind wir nach München gegangen. Ins Resi.
Dem Mann hast du das Herz gebrochen. Ich habe ein Interview gefunden, ein sehr altes, in dem er, der ja eine schillernde Persönlichkeit war, und ich habe ein ganz tolles Zitat gefunden von Elfriede Jelinek, die über ihn sagte, Er sei ein Mensch, an den sich jeder irgendwo andocken will. Einer, zu dem man gehören möchte, sobald man ihn sieht. Mhm. Ich weiß nicht, wie gut schön die beiden sich gekannt haben. Auf jeden Fall, du warst ein ganz besonderer Mensch in seinem Leben. Das ist aus diesem Interview jedenfalls hervorgegangen. Es war ein immenser Altersunterschied, aber du scheinst ihn auch geistig unglaublich befruchtet zu haben. Und er wurde richtig krank, als du dich dann irgendwann aus seinem Leben zurückgezogen hast. Und er ist ja jetzt auch schon einige Jahre tot. Wie lange ist er jetzt tot?
Ich glaube, es sind jetzt 3 Jahre. Im Mai ist er gestorben, das weiß ich noch. Ich glaube, es sind 3 Jahre, ja.
Träumst du noch manchmal von ihm?
Ich denke viel an ihn. Also ob ich von ihm träume, das weiß ich jetzt nicht. Aber er begleitet mich nach wie vor.
Dein großer Lehrmeister, hast du mal gesagt. Mhm. Gut, diese dritte halbe Stunde ist nun auch fast um.
Wahnsinn,
das geht wirklich sehr schnell. Bill Justice, Raunchy?
Mhm. Raunchy, ja, genau. Sehr gut.
Wofür steht dieses Lied in deinem Leben?
Das ist, meine Schwester liebt Bill Justice sehr. Und da müsste ich ein bisschen ausholen, aber das ist, meine Schwester ist geistig behindert. Sie ist normal geboren, hier leider in Berlin, ein Ärztefehler.
Ui.
Und ist sehr beeinflussbar durch Musik. Also mit Musik kann man ihre Launen oder ihre Stimmung, ihre Laune ist falsch, sondern ihre Stimmungen wirklich auch bestimmen. Und Bill Justice und Trini Lopez und Boots Randolph und The Monkees und so sind also Musik, die sie einfach abgöttisch liebt.
Und auch Jimi Hendrix, denn vorhin, als wir das Lied gespielt haben, hast du gesagt, ich denke an meine Schwester und wie sie lacht, wenn sie das hört.
Nein, sie nicht, sondern Hendrix ist nichts für sie, sondern was Hendrix da singt, erinnert mich an meine Schwester.
Alles klar.
When I'm sad, she comes to me with 1,000 smiles. Meant to be free.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Schauspielerin Leslie Moulton ist heute hier zu Gast. Und mein letztes Lied für heute kommt von Leanne Le Havas, No Room for Doubt.
You caught me guilty, taking the pieces of you.
No Room for Doubt, Leanne Le Havas, featuring Willie Mason. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Leslie Moulton. Und ich habe dich bewusst das erste Mal in einem Film gesehen, den ich jetzt googeln musste, weil ich nur noch Wolf erinnerte. Ja, ich weiß noch ganz genau, ich habe in den Film habe ich reingesetzt, der lief bestimmt schon so 10 Minuten. Es ist viele, viele Jahre her. Und der hat mich echt gepackt, der hat mich ergriffen. Ich weiß nicht, er taucht nicht in deiner Filmografie auf. Ich weiß nicht, ob es einer, also bei Wikipedia.
Ach so.
Es ist, manchmal ist ja auch nur eine Auswahl, die du da reingestellt hast. Oder jemand,
nicht.
Nein,
ja.
Jemand, deine Agentur oder wer auch immer, oder ein Fan. Manchmal lässt man ja auch Sachen sicherlich weg, auf die man nicht so stolz ist oder die man nicht so wichtig fand.
Auf den Film bin ich stolz.
Die Umarmung des Wolfes,
genau.
Hieß der.
Mhm. Mhm.
Weißt du noch, wann du den gedreht hast?
Nee.
Ich würde ihn auch wirklich gerne mal wiedersehen, weil ich mich an die Handlung kaum erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich als Zuschauerin fast eine Angst um dich entwickelt hatte. Das wird dir gefallen, wenn der Zuschauer das tut, weil dann hast du es geschafft, dich als Person, die ja auch bedroht wurde, durch Gewalt bedroht wurde.
Es ging um, sie hat durch ihre Beziehung zu einem Mann, der selber ein Kind hat, hat sie erfahren über sich selbst, dass sie von ihrem Vater sexuell missbraucht worden ist. Das ist das Thema.
Und hat er sie dann nicht aber auch nochmal vergewaltigt? Es gab so eine Vergewaltigungsszene, glaube ich.
Er hat seine eigene Tochter vergewaltigt.
Gott, ja. Also das war ein sehr eindringlicher Film.
Und er so im Spiel mit mir, in so einem sexuellen Spiel mit mir, da fing das an, so bei mir aufzudröseln und so.
So, dann der Bellheim, ja, jeder hat so sein Hossa, also jeder hat so ein bisschen, ja, was für Rex Gilde das Hossa war. Jeder hat so seine, sein durch Bruchfilm oder in dem Fall war es ein Vierteiler, von dem du dich jetzt gar nicht unbedingt distanzieren müsstest, es auch nie gemacht hast. Ne? Das Problem ist, nach solchen Sachen ja oft, wenn man das Gefühl hat, dass so ein Qualitätsprodukt gelaufen ist, wo wirklich jeder unglaublich gut besetzt wurde, dass Regisseure oder Produzenten dazu neigen, dann die Figuren, die Schauspieler, die Darsteller weiterhin genau in dieser Richtung zu besetzen. Und du hast da so eine taffe Maklerin, glaube ich,
Börsenmaklerin.
Börsenmaklerin. Ja. Und kriegtest fortan auch tatsächlich wahrscheinlich immer solche Rollen angeboten.
Ich habe dann immer die Tough Lady gekriegt und es war schwer, da rauszukommen, weil es wirklich das Einzige war, das angeboten wurde. Und das ist leider so. Das ist sehr, sehr schade, dass die Caster, die Produzenten, die Regisseure da doch so schmalspurig denken. Weil ich bin ja Schauspielerin. Mhm. Also das heißt, dass ich, hoffe ich, also viele verschiedene Facetten habe und mich in verschiedene Sachen einleben kann.
Also du kannst dich nicht beklagen, das weißt du besser als ich.
Nein,
weil
ich kann mich überhaupt nicht
unglaublich
beklagen.
Gute, vielfältige Filme und Theaterrollen angeboten bekommen hast in den letzten, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren.
Ja, länger eigentlich.
Und jetzt bist du mal in einer Komödie zu sehen, wenn man das überhaupt, Komödie hat sowas Altbackenes irgendwie, finde ich das Wort. Aber es ist zumindest ein, glaube ich, sehr lustiger Film. Ich habe nur den Trailer gesehen.
Ja, hast du mehr gesehen als ich. Ich habe nur nichts gesehen.
Der Film ist am Donnerstag angelaufen, also noch ganz frisch, noch warm sozusagen. Und du musst ja unbedingt hast du den fertigen Film auch noch nicht im Kino gesehen?
Nee, das habe ich jetzt vor.
Musst du jetzt rein, genau. Off-Road heißt der Film, mit Nora Tschirner, Dominik Raake, das ist dein Mann in dem Film, Max von Pufendorf und ein Schauspieler, den ich auch unglaublich gut finde und gerne mal einladen würde, Ilias Mbarek,
wir hatten nichts miteinander zu tun.
Ach so, okay.
Deswegen weiß ich leider nicht, wie er sich ausspricht. Ich bitte um Entschuldigung.
Es geht, möchtest du den Plot kurz zusammenfassen?
Mach du machst es ganz gut.
Nein, bitte nicht. Du bist.
Nein, ich kann es ja nur von meiner Seite aus erzählen. Und das ist, dass Dominik und ich sind die Eltern von Nora. Wir wohnen in einer Kleinstadt. Aber das ist ja nicht wirklich der Film, sondern das ist ja immer so, dass man es von seiner Figur aus erzählt. Und wir wohnen in einer Kleinstadt. Sie ist sehr pfiffig, unsere Tochter, und soll die Fabrik übernehmen, wo wir Gras Auffangsäcke für den Rasenmäher herstellen und so weiter. Und das soll sie übernehmen, und sie kauft sich aber ein interessantes Gefährt, und dieses Gefährt erweckt das Interesse von sehr vielen dubios aussehenden und dubios denkenden Menschen.
Also so ein Auto, sie hat ein amerikanisches Auto, glaube ich sogar.
Genau,
ne?
Irgend
so einen alten Straßenkreuzer.
Ja, so ein Riesenteil mit Riesenrädern, und vorne sind so die Hörner von irgendeinem Stier, das sechsmal geschlachtet worden ist oder was weiß ich. Also ein sehr imposantes Teil, und wegen diesem Auto gerät sie off-road und versucht dann nach Berlin zu kommen.
Also ich glaube, es ist noch nicht mal zu viel verraten, obwohl es etwas verraten ist, klar, aber in diesem Auto befindet sich etwas und es ist, ich glaube, es ist Koks. Ja? Ich glaube, ist es nur Koks oder sind es auch andere Drogen? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, das ist da versteckt in diesem Auto, und es klingt... Gut, ich habe, wie gesagt, nur den Trailer gesehen, aber der hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil schön. Nora Tschirner diese Art hat, diese schnelle Art, die man auch mit ihrem Wesen oder von ihrem Wesen her kennt. Und
sie ist wie ein Blitz, ne?
So, ja, sie ist unglaublich schnell.
Man sieht ganz schnell, wie sie umschaltet und denkt und tuk, 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 und es ist sehr schön, macht Spaß zuzugucken.
Ja, und plötzlich wird sie zur Koksverkäuferin. Und seit dem 5.12. bist du am St. Pauli-Theater mit Zeitstillstand oder ist das schon wieder vorbei?
Also vorbei ist es nicht. St. Pauli spielen wir immer in Blöcken. Also der erste Block ist vorbei, ja.
Und wann geht es da weiter?
Ah, das weiß ich noch nicht. Irgendwann im kommenden Jahr. Das ist ein tolles Stück, ein ganz tolles Stück.
Wird das ein gutes Jahr für dich, 2012?
Also, ja.
Bist du gut reingekommen?
Ich bin sehr schön reingekommen, ja. Sehr, sehr gemütlich und sehr schön, ja.
Ich will an dieser Stelle mal, was selten genug geschieht, die BSR grüßen und mich bedanken, weil so fürchterlich dieses Silvester in Berlin war, diese Knallerei, ich weiß, ich höre mich an, als wäre ich 80, aber ich finde, dass diese gelockerten Bestimmungen, wie viel Schwarzpulver in so einem Ding sein kann und wie viel geknallt wurde,
Wahnsinn,
und diese Detonationen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, nie wieder Silvester in Berlin, aber Die Stadt ist jedenfalls in dem Bereich, in dem ich war, ziemlich schnell wieder aufgeräumt worden.
Dieses Mal. Pflichte ich dir bei. Wow. Also auch Chapeau. Mhm.
Das hat sonst echt ein bisschen gedauert. Also vielen Dank an die Herren in Orange. Jetzt werden wir erstmal dein vorletztes Lied spielen. Hey, hey, we're the Monkees von den Monkees. Warum?
Das ist auch ein Lied für meine Schwester.
Okay.
Das war meine allererste so richtige Rock'n'Roll-Platte war The Rolling Stones. Erstaunlicherweise hat mir mein Vater geschenkt. Und dann bin ich von The Rolling Stones auf The Monkees gekommen und dann habe ich mich weiterentwickelt.
Here we come, walking down the street.
Gerade eben von Leslie Morton, die heute hier zu Gast ist, gehört, dass die Monkees auch eine gecastete Band waren, offenbar schon damals.
Und hatten dann auch ihre eigene Fernsehsendung.
So, jetzt haben wir eigentlich vieles aus deinem Leben schon mal so angerissen. Gibt es etwas, bei dem du das Gefühl hast, das sollte erwähnt werden oder darüber möchtest du gerne sprechen? Sonst würde ich jetzt weiter fortfahren.
Oh, ich finde das ganz interessant, was du mich fragst. Oder mit welchen kleinen Öden du kommst.
Mhm.
Kleinen Öden, also, kleinen Oden.
Erstmal möchte ich dich beglückwünschen.
Wozu?
Zu deinem Mann.
Ja, danke.
Wirklich, ich kenne ihn nicht. Also Felix von Manteuffel, auch Schauspieler. Und wer jetzt nicht gleich ein Gesicht vor Augen hat, sieht auch ein bisschen irisch aus, wenn man will, finde ich. Wenn man allerdings, glaube ich, ungarische Vorfahren auch, ne?
Also mütterlicherseits Ungarn und väterlicherseits aus dem Baltikum.
Und ich habe wirklich versucht, alles zu lesen, was das Netz über dich hergab. Das war jetzt gar nicht so viel, aber wenn man was gefunden hat, dann war es sehr oft, dass ihr euch aufeinander berufen habt oder dass ihr zusammen gearbeitet habt oder dass man Bilder von euch beiden sieht, wie ihr auf eine Premiere geht oder zu einer Veranstaltung. Und ich habe das Gefühl, ihr habt euch echt gesucht und gefunden. Also seit 85, glaube ich, seid ihr?
Nein,
95
nein.
Verheiratet.
95 verheiratet, ja.
Und wie lange habt ihr euch vorher gekannt?
17. März 93.
Ach, 93. Nach zwei Jahren habt ihr dann geheiratet. Und wie, was muss ein Mann mitbringen, der es an deiner Seite gut hat? Dem, was würdest du sagen? Zu dem du passt?
Ja, also da ist ein ganz, ganz tiefes Vertrauen beiderseits aufeinander und oder füreinander und das Zuhören, Lachen, miteinander reden, auch miteinander schweigen können.
Mhm.
Und ich habe natürlich auch das große Glück, dass ich von seiner langen und wirklich auch tiefen Erfahrung in dem Beruf sehr profitiere. Also ich kann sehr gut mit ihm auch über die Arbeit reden.
Ja, umgekehrt sicherlich auch. Also ihr seid doch da auf Augenhöhe.
Ja, aber er hat zum Beispiel, also ich habe eigentlich, weißt du, ich habe Deutsch immer gesprochen und habe mir nie irgendwelche Gedanken über die Sprache gemacht. Aber seitdem ich mit Felix zusammen bin, habe ich angefangen, mich wirklich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Und es ist ganz spannend, weil er auch so, er hat so ein ganz starkes Sprachbewusstsein und behandelt die Sprache ganz schön. Also wirklich sehr, sehr schön.
Mhm.
Und ich habe wirklich durch ihn, lerne ich durch ihn über diese Sprache Bescheid und wie man mit ihr umgeht und was für eine Mannigfaltigkeit sie auch hat und wie man sich ausdrücken kann und so. Ich habe einfach geredet. Und das ist, also da kann ich von ihm sehr profitieren, tue ich auch.
Das ist natürlich doof, dass du gar keinen amerikanischen Akzent hast, sodass man tatsächlich.
Ist ganz in Ordnung.
Nein, im Sinne von, das ist, niemand würde auf die Idee kommen, dass du zur deutschen Sprache in irgendeiner Weise eine, wie auch immer geartete Distanz haben könntest oder mal gehabt hast, weil sie dir einfach über die Lippen geht. Weil
Also mittlerweile würde ich sagen, ist mein Deutsch besser als mein Englisch. Aber das ist, weil ich halt nicht so, ich meine, ich rede immer wieder Englisch und so, aber ich bin nicht im täglichen über mehrere Wochen und Monate in dieser englischen Sprache drin.
Also aber was du ja noch, du kannst ja auch ein bisschen Indisch. Insavasana? Insavasana? Insavasana?
Insavasana? Nein, ich kann Schwedisch. Hilft gar nicht. Skorf, Däne, Skötor.
Ach, und dann ziehst du dich so, hier das Orchester vorzulesen.
Ja, Burkhasper. Schwedisch und Dänisch ist. Das war übrigens kein echtes Schwedisch.
Nee, ich dachte, und das andere war wahrscheinlich auch kein echtes Indisch, aber ich habe gelesen, dass du Bikram-Yoga machst. Und
da ach so, habe ich eine Zeit lang
Entspannung
gemacht.
Ach so, immer natürlich. So in Savasana. So,
ja, genau. Ah, ja, stimmt.
Dass man so ruhig wird. Das sind die Entspannungsübungen zwischendurch. Ja. Ach, ich höre, also ihr habt also gebrochen, Bikram und du, ja? Ihr habt
ich fände es ganz toll. Ich finde es wirklich ganz toll.
Es ist Hitze-Yoga, um das nochmal zu sagen. Ja. Eigentlich weiß das ja jeder, ja? Also in Mitte wird wahrscheinlich jede Frau so ein Abo haben und bei 50 oder 80 Grad da in diese Übungsräume gehen und dann 27 Übungen jeweils wiederholen. Und zum Schluss aussehen wie eine Aubergine. Das ist mir aber tropfennass und war weinrot.
Eine nasse Aubergine.
Oh, fürchterlich. Aber es gibt auch andere, die da wirklich ihr ganzes Seelenheil rausziehen.
Naja, die können, ist was Tolles ist, durch die Hitze kommst du viel weiter. Hm. Und es ist viel, viel einfacher, dich in diese Formen und Übungen zu dehnen.
Gut, wenn man für 2 Stunden mit dem Atmen aufhören kann, dann ist es sicherlich einfacher. Weil ich finde die Luft da drin ganz, ganz schlimm. Und man tropft, also weil man innerhalb kürzester Zeit sind alle Beteiligten schweißnass. Mhm. Und wenn sich jemand schnell dreht oder bewegt, dann kriegt man schon mal so fremde Schwitztropfen ab. Ne?
Aber man bewegt sich doch eigentlich nicht schnell.
Gut, der Mann, der da neben mir auf dem Handtuch lag, der hatte da eine andere Art mit. Also wenn man dann die Arme so aus...
Ja, was
man so, ja, das spritzt schon so ein bisschen.
Ist eklig.
Aber ich lasse jetzt dieses Kult-Yoga viel zu schlecht dastehen und ich will auch nicht verklagt werden, weil dieser Typ ist ja ho, Selfmade-Millionär, Villa in Beverly Hills, viele Oldtimer. In Indien halten ihn viele für Jesus, sagt er jedenfalls selbst.
Was für Jesus in Indien?
Richard Nixon hat Bikram übrigens eine Green Card geschenkt, weil er Probleme mit den Venen Bhagwan. Oder so hatte.
Du redest von Bhagwan?
Nein.
Das war jetzt, war das nicht zur Nixon-Zeit? Na, Bikram ist echt.
Oh Gott, wie wäre das jetzt peinlich, wenn ich das. Aber ich meine tatsächlich, er hat sich jedenfalls damit gebrüstet, dass niemand in den vergangenen 1000 Jahren so viele bekannte Leute kennengelernt hätte wie er. Und Richard Nixon hatte ihm.
Ah ja, vielleicht doch. Heißt es Bikram? Da weiß ich wiederum nicht. Ist Bikram ein Mensch?
Ja.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja, das ist dieser, der heißt noch wahrscheinlich. Ashoto, anders noch?
Ashota.
Hat er noch Ashota. Ein ganzer Fehler, Ashota.
Genau, kriegen wir, wenn man Bikram-Yoga macht.
Du hast keine Ahnung, wie wir jetzt verklagt werden, ja? Wenn man gegen die Auflagen zum Beispiel verstößt, wenn man einfach so Bikram-Yoga macht, ohne ganz bestimmten Auflagen zu dienen, dann kann man richtig 150.000 und so, ja.
Ah, ja.
Aufpassen.
Ich dachte, das war wie...
Hishu oder
Hosho. Oder ich wusste nicht, dass das nach einem Menschen benannt war.
Ja, siehst du, man muss sich auch mal ein bisschen informieren.
Ja, eben. Ich merke, ich komme auf meinem Halbwissen, reite wirklich wie auf einem Gaul. Flompe-dumper.
So, und wer dich glücklich machen will, der schenke dir Mondstrudel vom Biomarkt. Das weiß ich auch noch. Gehst du da noch hin?
ja, ich gehe da hin, aber leider sind die nicht mehr da.
Die Biobäckerei.
Nee, das ist am Kudamm gegenüber von der Schaubühne ist ein kleiner Markt samstags und die haben sehr viele Sachen von den Biobauern aus Umland und einfach auch Bauern aus dem Umland und das waren Bauern aus dem Umland, sie sind jetzt nicht per se Biobauern, sondern haben ganz unterschiedliche Apfelsorten wieder gehabt, also Rosenäpfel zum Beispiel, Sachen, die man normalerweise nicht sieht, und haben einen sensationellen Mohnstrudel gemacht. Ich liebe Mohn. Das hat man hier in Deutschland. Wie fängt jetzt langsam an? Mohn ist sehr auch in der österreichischen Küche verwurzelt.
Ich hatte einmal ein Rendezvous mit Mohnkuchen, bei dem ich Mohnkuchen aß, was ich nicht weiterempfehlen kann, denn wenn man nicht sofort guckt, ob sich der in den Zahnzwischenräumen, man sieht innerhalb kürzester Zeit aus, als wäre man von Karies befallen.
Man muss nur sagen, Schätzchen, es ist Kaviar.
Das ist ja auch schön, wie beruhigend. Gut, wir sind fast am Ende. Wenn wir jetzt Lou Reed spielen, Walk on the Wild Side, was assoziierst du damit?
Ja, das ist sehr schön. Lou Reed war auch wieder meine Wiener Zeit und meine damalige beste Freundin Greta Mikkelsen aus Norwegen, Sie war in meiner Klasse, war aber auch irgendwie weiter als ich. Und sie war diejenige, die mich zur Schauspielerei gebracht hat. Greta, ich nehme an, sie ist es immer noch, war wunderschön. Also wirklich eine nordische Schönheit. Und sie hat zu mir eigentlich gesagt, Leslie, ich mach Nora, magst du sie spielen? Ich war 14 und habe gesagt, ja, klar.
Ibsens Nora.
Ja. Früh übt sich. Ne? Und dann hat sie mit mir Szenen aus Ibsens Nora gemacht und ich war hin und weg. Ich habe das einfach geliebt und habe gewusst, das ist es.
Hat sie so süß gesprochen ein bisschen, so?
Nein, sie sprach sehr, sehr gut. Also sie war akzentlos.
Das ist fast schade. Ja. Ja, damit ging es dann los bei dir.
Und sie
waren das diese Embassy Players?
Nee, das war später. Das war später. Okay. Das war noch in der Schule. Also die Embassy Players war auch in Wien, aber das kam später. Da war ich ja schon voll drin.
Voll.
Na, aber das war das Erste, was ich gemacht hatte. Und Greta liebte Lou Reed. Und Walk on the Wild Side war einer ihrer Lieblingslieder.
So, die Zeit ist um. Und ich glaube, es wird vielen Hörern so gehen wie mir, wann immer ich jetzt... rosa erbrochen ist. Ich weiß, das klingt nicht schön, aber ich werde, es wird so ein paar, ich denke die ganze Zeit drüber nach, ob das Lapskaus war oder wir werden in vielen Punkten an diese Sendung zurückdenken, wenn Sie die Sendung verpasst haben oder erst später.
Wenn ihr auch noch mit etwas anderem an mich denken würdet, als mit einem sterbenden Hund, der rosa kotzt.
Man kann sich nicht immer alles aussuchen im Leben. Falls Sie die Sendung verpasst haben, jetzt erst eingeschaltet haben, dann können Sie sich den Podcast anhören, der in wenigen Tagen ins Netz gestellt wird, kostenlos und unkompliziert. Vielen Dank, Leslie Morton.
Ich habe sehr zu danken.
Und Ihnen zu Hause noch einen schönen restlichen Sonntag und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.